Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Sequels, Prequels, Reboots und Spin-offs sind allgegenwärtig und nicht nur in der Welt der Filme, sondern auch in der Welt der Serien. Vor ein paar Jahren begann mal die Welle der Revival-Serien. Jetzt kommen die Prequel-Serien. House of the Dragon und die Herr-der-Ringe-Serie zum Beispiel, das war erst der Anfang und es kommen noch viele, viele weitere Vorgeschichten in Serienform auf uns zu. Ist das ein Grund zur Freude oder jetzt schon ein besorgniserregender Trend? Dieser Frage gehen wir heute im Streamgestöber nach. Ich bin Max, Redakteur beim Moviepilot und begrüße an meiner Seite im Podcaststudio heute meine liebe Kollegin Esther.
Hallo Max, ich bin bereit, über Prequel-Serien zu spekulieren, zu sinnieren und zu diskutieren.
Ja, ich nehme das jetzt mal schon als Stichpunkt. Herr der Ringe habe ich eben mal erwähnt, Prequel-Serien. Und du hattest vor kurzem die Chance, den Auftakt schon im Kino zu sehen, mit Starbegleitung. Und da habe ich dich noch überhaupt nicht so gefragt. Deswegen dachte ich, bring doch mal deine Eindrücke
mit. Ich mache das einfach mal im Podcast. Esther, darfst du nichts sagen, aber frag sie doch mal im Podcast.
Wie war es denn im Kino?
Es war schon sehr cool, die Berlin-Premiere. Und war wirklich die allererste Premiere weltweit mitzuerleben, da die ersten zwei Folgen zu sehen. Und es war wirklich so ein ganz kleines Heim, Kino mit lecker Essen noch danach und Ich saß in der dritten Reihe und wenn ich meine Hand ganz lang ausgestreckt hätte, hätte ich Sauron und Co. anfassen können und das ist schon ein kleiner Traum von mir gewesen.
Haben die mitgeguckt oder sind die nur vorab einmal kurz, haben sie Hallo gesagt?
Die sind vorab und danach reingekommen und haben dann noch ein paar Fragen beantwortet, interessante Sachen gesagt, aber da kann ich dann auch erst später was zu sagen.
Hattest du direkt gleich nerdige Filmfragen, Fanfragen?
Die habe ich mir alle aufgeschrieben.
Okay. Dann sagen wir nicht mehr zum Inhalt und das machen wir dann wahrscheinlich an späterer Stelle mal.
Bestimmt.
Startet am 29.8.
Das ist also korrekt. Geht schon mit bald los. Drei Folgen auf einmal. Herr der Ringe, Spielfilmlänge und noch ein bisschen länger.
Dann muss ich mir Urlaub nehmen.
Bitte, tu das.
Jetzt aber Prequel-Serien. Esther, bist du bereit?
Ich bin bereit. Los geht's.
Okay. So, warum sprechen wir denn überhaupt über Prequel-Serien? Ich habe mal geschaut, was so an Serien immer so auf uns zukommt. Da habe ich ja mal einen schönen Überblick. Und aktuell sind es tatsächlich mehr als ein Dutzend Prequel-Serien, die in Arbeit sind oder sich in offiziellen Entwicklung befinden.
Noch manche, nicht mal die mitgezählt, die wir schon gekriegt haben?
Nee, das sind welche, die jetzt noch dieses Jahr starten oder innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ich habe mal gezählt und es müssten mindestens 14 Serien sein und ich würde sagen, da kann man definitiv von einem Trend sprechen.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht, Esther, möchtest du mal einmal erst kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Prequel, von dem wir hier sprechen?
Lass mich da mal kurz abschweifen, Max. Also normalerweise Prequel, denke ich, als erstes mal eine Vorgeschichte, aber wenn man sich da ein bisschen tiefer reinbegibt, ist es natürlich eigentlich eine Fortsetzung, die aber vor einer bekannten Geschichte spielt. Denn ohne dieses Original würde ja nichts existieren, was davor spielen könnte. Deshalb ist das ein bisschen verschrobelt, so als Erklärung, so eine Hintergrundgeschichte. Es ist, könnte man sagen, das Gegenteil von einem Sequel, was natürlich danach spielt. Und ein Spin-off ist dann immer noch so ein Zwitterwesen von Fernseh- oder TV-Film oder was auch immer. Weil das ein seitliches Anknüpfen ist, eigentlich überall einen Charakter sich nehmen kann und seitlich davor, dahinter was Eigenes erzählen. Und dann gibt's natürlich auch noch den Reboot, also den kompletten Neustart, sowas wie Batman Begins. Wir legen Batman völlig neu auf, ihr habt von dem Charakter noch nie gehört. Aber das Wort Prequel selbst ist eigentlich ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung, die aus dem Lateinischen, aus der Vorsilbe pre, also vor sich zusammensetzt und tatsächlich einfach das von dem Sequel, das Quell genommen hat und dann kommt da ein Prequel bei raus. Niedergeschrieben wurde das erstmals 1958 im Magazine of Fantasy and Science Fiction von Anthony Boucher, der da eine Vorgeschichte hat, so eine Alleingeschichte geschrieben hat. Und witzigerweise, weil wir heute schon von Herr der Ringe geschrieben haben, Christopher Tolkien, also der Sohn von J.R.R. Tolkien, behauptet, sein Vater hätte diesen Begriff als allererstes benutzt, nämlich schon 1955, als er immer wieder belagert wurde, was denn jetzt, in welchem Verhältnis jetzt der Hobbit zu der Herr der Ringe steht. Dass Silmarillion zu der Herr der Ringe steht.
Ja.
Und da ist dann anscheinend der Begriff Prequel gefallen, kann man aber nicht nachweisen, weil es irgendwie nicht so richtig niedergeschrieben wurde. Deswegen ist das jetzt einfach eine Behauptung. Nichtsdestotrotz, in den 1970ern, 80ern kam dann der Begriff Prequel immer weiter auf und heute benutzen ihn wir eigentlich wie gang und gäbe im Filmgeschäft zumindest.
Dann wisst ihr jetzt, wovon wir sprechen, wenn wir hier Prequels erwähnen. Und mein Kopf hat gerade geraucht, ist explodiert, weil habe ich nie drüber nachgedacht, dass natürlich ein Prequel immer eine Fortsetzung sein muss, weil sonst wäre ja theoretisch der erste Teil von der Filmreihe immer das Prequel.
Genau, genau.
Interessant. Und natürlich für uns als Serienfans gerade natürlich spannend ist es einmal zu schauen, ob Prequel-Serien denn per se eine gute Idee sind oder nicht. Ist es ein billiger Trick für Franchise-Ausschlachtung oder doch auch ein spannender Kniff für neue Serienerzählungen? Und das gehen wir wie folgt dann in dieser Folge.
Wollen wir hochwissenschaftlich erforschen hier?
Genau, dass ihr einmal so einen kurzen Fahrplan bekommt, was euch erwartet in der Folge. Erstmal sprechen wir darüber, warum denn überhaupt gerade so viele Prequel-Serien auf uns zukommen. Und dann schauen wir jeweils auf drei persönliche Beispiele für schlechte Prequel-Serien und gute Prequel-Serien, weil wir wollen euch natürlich nicht ohne Empfehlung aus dieser Folge noch herauslassen. Und dann schauen wir so ein bisschen darauf, was sind so Befürchtungen und Hoffnungen bei Serien über Vorgeschichten. Und am Ende geben wir euch einen Ausblick auf die schon erwähnten
kommenden
Tausende von Prequel-Serien. Genau. Aber bevor wir uns gleich in den Prequel-Wahn begeben, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, fangen wir an mit der ersten Frage. Warum gibt es bzw. kommen so viele Prequel-Serien gerade, Esther? Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, so allgemeingültig auf jeden Fall.
Ja, sagen. Hast du eine Vermutung oder soll ich jetzt einfach mal spekulieren, was ich mir dabei denke?
Also ich habe so eine Vermutung, also in vielen Fällen ist es eigentlich einfach zu sehen, wenn man guckt, was für Serien da angekündigt werden, dass viele Streamer oder Streamingdienste und TV-Sender, vor allem in den USA, jetzt verstärkt ihren Fokus auf etablierte Marken setzen. Weil wenn etwas beliebt und bekannt ist dann und schon eine große Fanbase irgendwie mit sich bringt, ist natürlich ein gutes Argument, irgendwie was Neues damit anzustellen und da noch mehr von zu produzieren, weil das so die sichere Bank ist.
Das ist erstmal eine gewisse Logik. Aber warum zum Beispiel macht man dann keine Sequel-Serien, also einfach Fortsetzungen des schon Bekannten? Ist ja in die andere Richtung, sag ich mal, auch auf dem Franchise aufbauend.
Das ist natürlich, oft ist natürlich so eine richtige Fortsetzung gar nicht so wirklich möglich. Einerseits kann es natürlich sein, dass eine Originalserie schon das perfekte Ende hat, was man eigentlich unantastbar lassen möchte. Nicht wie im Falle von Dexter, wo man es einmal mit Fortsetzung immer wieder retconnt, das Ende. Aber sowas wie zum Beispiel Six Feet Under, da könntest du kein Sequel jetzt wirklich machen.
Das ist wahr.
Oder natürlich gibt's auch die Möglichkeit, dass die Stars gar keine Lust mehr haben. Da kommen wir dann in Richtung Prequel gleich. Oder sie sind einfach schlicht zu teuer geworden. Und da ist natürlich ein Prequel eine ideale Möglichkeit,
die günstige Variante,
die gleichen Charaktere nochmal zu zeigen, aber einfach mit günstigeren Darstellenden.
Ja, vielleicht auch zu sagen, Mensch, da gibt's eine Frage, die hat die Fans schon so lange beschäftigt. Die verarbeiten wir jetzt mal in der ganzen Serie, von die wir noch klären können, was passiert ist. Also du würdest dann dein Dark-Prequel zu Müllers Auge kriegen?
Ich möchte diese Frage natürlich gerne beantwortet haben, aber ich möchte keine Prequel-Serie, die nur dann zu Hause ist. Genau, und warum halt es sind so viele Prequel-Serien gerade sind. Viele Streaming-Dienste und auch US-Sender haben so in den letzten Jahren wirklich doch eher größere Verluste auch eingefahren. Vor allem die Streaming-Dienste, die so ein bisschen gemerkt haben, unser aktuelles Modell funktioniert doch nicht ganz so gut, indem wir aber überall Geld draufhauen. Wir müssen das auch irgendwie wieder reinkriegen. Und dazu könnt ihr natürlich auch gerne unsere Folge von letzter Woche nochmal hören. Da hatten Jenny und Jan Felix über das Ende einer Netflix-Ära gesprochen, wo sie auch so ein bisschen darauf eingehen, diese ganze platzende Streaming-Blase.
Ja. Spannend stattfinden muss, ja.
Genau, und deswegen zeichnet es sich ab, dass so für größere Serienerfolge jetzt so vermehrt auf Franchises und Nostalgie gesetzt wird. Ich habe da mal auch zwei Zitate mitgebracht. Einmal vom Paramount Global CEO Bob Backish. Der hat damals, da ging es um die Eingliederung Showtime, der US-Sender, der wurde von Paramount quasi übernommen und in Paramount Plus integriert.
Bekanntes Zuhause von Dexter zum Beispiel.
Genau, und er sagt, ich möchte klarstellen, dass die Marke, Showtime, immer noch wichtig ist und ich kann Ihnen versprechen, dass sie sogar noch wichtiger werden wird. Eine weitere Maßnahme, die wir ergreifen werden, ist, dass wir uns mehr auf Franchises konzentrieren werden. Mhm. Deswegen kommen jetzt ganz viele Dexter-Serien zum Beispiel. ähnliches Vorgehen gibt's halt auch bei Warner Brothers Discovery. Unser Lieblingsmann David Zaslav, das war nicht ernst gemeint, 2022 schon gesagt hat, auch wir werden einen echten Schwerpunkt auf Franchises legen.
Deshalb kriegen wir jetzt eine Harry Potter-Serie.
Ganz genau. Natürlich geht's dabei jetzt nicht nur um Prequels, aber die sind halt auch ein Teilaspekt dieser ganzen Franchisierung mit Spin-Offs, Shared Universes, Reboots, Revivals und halt auch die Prequels kommen damit dazu. Was mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen bereitet. Ich habe auch mal geguckt, generell, was sind so kommende Serien? Und da sieht man zum Beispiel so auf den Programmplänen, was so neue Serien zum Beispiel bei HBO sind, die gerade in Arbeit sind oder eine offizielle Bestellung erhalten haben. Da sind von 8 kommenden Dramaserien 5 Franchise-Serien dabei.
Krass.
Also es gibt kaum noch originäre Stoffe. Bei Max sind es sogar nur dem dazugehörigen Streamingdienst, sind es nur 2 Originals, die nichts mit Franchises zu tun haben. Und das zieht sich dann aber auch so weiter, wenn man guckt, sowas bei Paramount Plus, Showtime, AMC oder Stars sind, da sind wirklich erstaunlich wenig originäre Serien dabei.
Ja, es ist beim Kino interessanterweise auch zu beobachten. Ich betreue bei Movieplot auch die Kinostarts und da sehe ich auch die ganz großen Filme, auf die sich wirklich viele Leute freuen, sind immer irgendwelche angegliederten Sachen an schon was Bestehendes. Und dass man wirklich ein großer Originalfilm kommt, ist dann höchstens an den Regisseur oder so geknüpft, aber im Serienbereich noch weniger.
Ja. Vor allem dann, wenn es um große Budgets geht. Also
ja.
Vor allem, wenn man jetzt so Blockbuster-Serien anguckt, dann sind schon öfter mehr, da setzen sie jetzt verstärkt auf etwas, was schon bekannt ist, als jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen. Ja. Ist dann bei Filmen wahrscheinlich auch so.
Ja.
Und es bringt nicht immer was, wenn man sagt, ach, wir nehmen jetzt eine beliebte Vorlage wie Borderlands und machen da einen viele hundert Millionen Dollar teuren Film draus. Das kann bestimmt gut gehen. So, genau, Prequel-Geschichten sind nicht immer automatisch ein Garant für Erfolg. Und das wollen wir jetzt einmal kurz anhand von Beispielen durchgehen. Esther, möchtest du anfangen? Wir fangen einfach mal mit den schlechten an. Schlechte Beispiele
für
Prequels.
Ja, damit wir uns dann zum Positiven hinarbeiten können, ne? Ich habe eine Sache mitgebracht namens The Winchesters. Wer den Podcast schon sehr lange hört, weiß, dass ich, genau wie Andrea, ein großer Supernatural-Fan war. Lief mit vielen, vielen Staffeln, 15 glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und 327 Folgen, war also ein riesiges Phänomen von 2005 bis 2020 beim Sender CW. Und nachdem die Serie dann zu Ende gegangen ist, hat übrigens eine 8,0 bei Movieplot-Bewertung, hat sich dann der Sender gedacht, Mensch, da müssen wir irgendwie dran anknüpfen. Das Phänomen müssen wir noch ausschlachten und hat The Winchesters produziert. The Winchesters hat eine Moviepilot-Wertung von 4,5 bei Moviepilot, zu Recht.
Von allen 10, die es gesehen haben?
Und es ist auch nicht über die erste Folge hinaus, über die erste Staffel hinausgekommen, wurde dann abgesetzt. Also, ob das jetzt eine gute Serieninvestition war, kann man drüber nachdenken. Und einfach um es kurz vorzustellen, es ist ein Prequel und auch ein bisschen ein Spin-off zur Winchester-Familie. Also uns wird die Vorgeschichte der Brüder Sam und Dean so vorgeschichtlich erzählt, dass wir bei ihren Eltern ankommen. Und auch die sind monsterjagende Menschen, ein Paar. Und das Interessante ist nun, wir haben die beiden, also Mary und, wie heißt der Vater, John Winchester.
Nicht Jeffrey Dean Morgan.
Genau, die haben wir eigentlich schon in Rückblenden kennengelernt, in Supernatural, natürlich in anderer Besetzung, mit anderen Darstellenden. Und jetzt haben wir hier aber neue Leute und deshalb ist es irgendwie ein Prequel, aber irgendwie auch eine alternative Kontinuität so ein bisschen. Also so richtig setzt es sich nicht zusammen. Spielt in den 1970ern, wo dann John Winchester und Mary Campbell, so heißen sie am Anfang, also die Eltern von Sam und Dean, zum ersten Mal aufeinandertreffen, sich verlieben und ihre vermissten Väter suchen, um Monster zu bekämpfen. diese ganze Supernatural-Fans merken jetzt schon auf, was die suchen, ihre Väter. Haben das nicht Sam und Dean schon in Staffel 1 gemacht von Supernatural? Also da sind die Kopiebemühungen ganz klar erkennbar. Wir haben wieder das Monster of the Week, wir haben diese Vatersuche, die wir schon kennen. Gleichzeitig können wir auf liebgewonnene Charaktere aber irgendwie nicht zurückfallen. Denn wir, ich glaube, der große Reiz, also für mich zumindest, war einfach immer diese Brüderbeziehung von Sam und Dean in Supernatural. Und jetzt müssen wir uns an völlig neue Figuren hängen, die uns irgendwie nahegelegt werden. Aber irgendwie wirkt es so ein bisschen wie eine Laientheatergruppe, die ihr Lieblingsstück von Supernatural versucht darzustellen, aber ein bisschen was ändert, um damit man irgendwie doch was Neues hat. Und da hat es dann auch nicht geholfen, dass der Dean-Darsteller Jensen Ackles, The Boy-Star Jensen Ackles, dann zurückkam als Erzähler, auch um dann irgendwie so ein bisschen was Altes mit reinzubringen. Und es gab ja auch vorher schon viele Spin-Off und Prequel-Pläne und sowas bei Supernatural, die aber alle nie zustande gekommen sind. Sowas wie Bloodlines, ein Vampir-Spin-Off, oder diese Wayward Sisters, die weiblichen Monsterjägerinnen. Und zu guter Letzt, für mich war so ein bisschen auch das Totschlag-Argument für dieses misslungene Prequel, dass es irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt. Also es ist eine Serie, die irgendwie sich vor 15 Jahren wahrscheinlich gut gemacht hätte, aber jetzt irgendwie nur noch so altbacken daherkommt, als wenn es so ein bisschen hängen geblieben ist in der Vergangenheit. Und klar, die Hauptserie hat ja nach ähnlichem Prinzip funktioniert, aber irgendwie geht das Konzept dann da nicht auf, dass man sagt, das ist jetzt in der Moderne angekommen, ein Format, was noch gut greift, gerade wenn man es eigentlich völlig neu mit neuen Darstellern aufziehen muss. Ja, und deswegen ist das leider für mich ein Beispiel eines misslungenen Prequels hier.
Ist es dann einfach, wie sie es machen, ich habe es nicht gesehen, ist es dann einfach more of the same? Also, dass sie einfach das Gleiche nochmal, ja, nur in einer anderen Zeit und mit anderen Figuren.
Genau, genau. Man merkt dann schon, Parallelfiguren, ach ja, das ist die Entsprechung dieser Figur zu einer anderen, die wir schon aus der Ursprungsserie kennen. Und da kann sie sich einfach nicht genug lösen. Und das ist natürlich auch ein schwerer Grenzgang, zu sagen, man muss irgendwie das Alte wiederbringen, was die Fans ja an der alten Serie geliebt haben, aber auch sich neu erfinden. Und das gelingt hier leider nicht.
Und diese Neuerfindung gelingt auch nicht immer. Da habe ich nämlich auch noch ein Beispiel zu.
Was hast du uns mitgebracht, Max?
Ich habe Berlin mitgebracht.
Berlin?
Genau, da kam die erste Staffel im Dezember 2023. Ist noch gar nicht so alt. Eine zweite Staffel ist schon bestellt, also schien wohl doch erfolgreich genug zu sein, dass es weitergeht. Und das ist ein Prequel zu unserer Lieblings-Heist-Serie aus Spanien.
Haus des Geldes.
La Casa de Papel. genau. Und das ist die, hier erzählt wird die Vorgeschichte des Gangsters und Meisterdiebs Berlin. Und ein Prequel-Grund, der sich in manchen Prequels natürlich wiederfindet, man kann durch eine Vorgeschichte einfach auch nochmal tote Charaktere nochmal zurückbringen.
Eigentlich ja praktisch.
In diesem Fall war es auch die Autoren, die dem immer hinterher getraut haben, dass sie ihn so früh haben sterben lassen.
Wir hatten ja Berlin auch in den ganzen Rückblenden der späteren Staffeln, wo er schon lange tot war, immer noch drin, ja.
Genau, und hier die Geschichte, die spielt so ein paar nicht näher definierte Jahre vorher und bringt drei Haus des Geldes Charaktere auch mit den gleichen Darstellenden zurück. Einmal Berlin und die beiden Inspektoras Raquel Murillo und Alicia Sierra. Warum auch immer diese beiden.
Eine hat nicht gereicht als Originaldarstellerrückkehr.
Genau, und das war's dann aber auch schon so mit den Rückkehrern, denn Berlin trommelt dann für einen Heist in Paris eine eigene Diebesbande mit neun Charakteren zusammen. Und als Prequel habe ich tatsächlich große Probleme mit Berlin, was sich auch auf andere Prequels übertragen lässt, weil, du hast es eben schon erwähnt, Haus des Geldes hat uns seit Berlins Tod in Staffel 2 sehr viele Flashbacks gezeigt, wodurch halt die Chronologie der Geschichte unglaublich verschwurbelt ist. Mhm. Also wir wissen schon viel über seine Vergangenheit, aber da knüpft diese Serie gar nicht so richtig dran an. Und ich bin gespannt, wie die zweite Staffel dann mit dieser Timeline umgeht, weil das ist extrem problematisch. Es gibt so ein bisschen ein paar Hinweise, wann die Serie spielt. Und wenn man da kann man sehr tief eintauchen in so einen Strudel und nichts ergibt mehr Sinn. Also theoretisch hat er dann irgendwie am Ende noch einen Monat Zeit, um zwei Ehefrauen zu finden. ja, mal gucken, wie das in der Serie noch gelöst wird. Ich habe mal geguckt, bei Moviepilot hat Haus des Geldes eine Durchschnittsbewertung von 7,7 und das Spin-off hat eine 6,7.
Ja,
also kommt
ein
auch
Punkt
nicht ganz
weniger, auch nicht so rein. Auch, hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an. Mein größtes Problem war jetzt interessanterweise noch ein ganz anderes, weil als die Serie angekündigt wurde, habe ich mich wie alle eigentlich gefreut, weil Berlin ist ein Fanliebling und der hat einfach immer super gespielt und einen reingezogen und war ambivalent und so. Aber als er dann zur Hauptfigur erhoben wurde, war es auf einmal so, als würde die Serie Berlin seine Taten gutheißen. Also er hat überhaupt nicht in Frage gestellt, was er da macht. Und zum Beispiel so eine Handlungsstränge wie, er beobachtet eine Frau ewig durchs Fenster, spioniert sie aus, ist total der Stalker. Und dann macht er sie mit Informationen, die er dadurch gewonnen hat, in sich verliebt. Wo ich dachte, alter Schwede, ihr könnt doch nicht hier so eine total schwierige Figur sozusagen so aufbauen, dass ihr sagt, das ist schon in Ordnung. Sie haben sich ja verliebt, dann ist ja alles gut ausgegangen.
Also dass er es macht, passt natürlich zu Berlin, aber die Serie.
Genau, er war ja in Haus des Geldes eine Randfigur, die halt auch beliebt war, weil er so grenzwertig war. Aber ihn jetzt sozusagen zur Hauptfigur zu machen und dann nicht so entgegenzustellen im Sinne von jemand, der Professor, der sagt, das geht aber eigentlich nicht, Junge. Das hat es echt dann für mich schwierig gemacht, diese Serie zu gucken.
Was ja auch so ein Trend ist, dass es so Prequel-Geschichten zu Bösewichten gibt, die dann gar nicht mehr böse sind.
Ja.
Krella zum Beispiel, wer wollte auch immer wissen, was die Vorgeschichte zu der hundehäutenden Bösewichtin aus 101 der Martina wird.
Ja, und dann kam noch dazu, dass in der letzten Staffel ja auch eine Diebesbande und ein Rückblick zu Berlin eingeführt wurde mit einer ganz anderen Bande. Unter anderem sein Sohn war dabei, die dann auch nicht mehr aufgegriffen wurde jetzt. Also,
passt alles nicht so ganz
zusammen. Passt nicht richtig zusammen.
Und für mich halt auch so generell als Serie, was jetzt gar nicht so aufs Prequel bezogen ist, fand ich, hat es mich auch sehr enttäuscht. Die Serie versucht sich schon vom Ton her zu unterscheiden von Haus des Geldes.
Mhm.
Und das hat für mich nicht so funktioniert. Die ist mehr so leichtfüßig und sehr viel in die Comedy-Richtung geht's. Noch mehr als Haus des Geldes in späteren Staffeln. Also die frühen Staffeln von Haus des Geldes waren halt wirklich spannend. Und hier hat man ja gar nicht groß irgendwie diese nervenaufreibende Spannung.
Stimmt,
sondern mehr
Comedy. Ist nicht so dramatisch, fühlt sich nicht so dramatisch an.
Eher cheesy teilweise. Dann wollen wir noch zu einem Prequel kommen, was nicht funktioniert hat.
Ja, zumindest für mich nicht funktioniert. Also wenn man auf die Movieplot-Bewertung von 6,9 schaut, sieht es eigentlich ganz gut aus. Nee, doch, 6,9 genau aus. Ich rede von The Continental bei Amazon Prime.
Der deutsche Zusatztitel aus der Welt von John Wick.
Genau, weil wir hatten ja schon Zusatztitel wie Das Buch von Boba Fett oder A Star Wars Story oder A Mad Max Saga oder Knives Out Mystery. Da kann man ja auch noch aus der Welt von John Wick hinten ranhängen. Es ist natürlich die Vorgeschichte zu John Wick, den Filmen, die, ich habe mal nachgeguckt, zwischen 6,9 und 7,2 Bewertung haben. Also ist schon eigentlich recht ähnlich so auf Movieplot, wie die Leute das sehen und ist auch gut angekommen. Ich hatte meine Probleme, weil ich mich an zwei Sachen gestört habe, die bei der Prequel-Serie nicht da anknüpfen, wo ich die John-Wick-Filme für mich feiere. Das erste ist natürlich Keanu Reeves. Also Keanu Reeves trägt John Wick, er ist John Wick, verkörpert ihn nicht, sondern er ist er. Und der fehlt natürlich ganz in der Serie. Also wir
das
haben
ist
jetzt
so ein Testballon, die Serie. Kann dieses Franchise funktionieren ohne Keanu Reeves.
Genau, genau. Und wir haben jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Hauptdarsteller schlecht spielt oder so, aber er hat einfach nicht dieses Charisma, diese Ausstrahlung, die die Action-Serie braucht, um das so zu tragen. Und da hilft dann auch nicht, wenn man Stars wie Mel Gibson noch mit reinbringt. Und mein zweiter großer Punkt wäre, John Wick ist für mich einfach ein unglaubliches Actionfest im Kino. Ich gehe da rein und will eigentlich nur diese ganzen Set-Pieces sehen von, hier ist der Kampf und hier ist in der neuen Umgebung dieser Kampf. Und natürlich liegt das auch daran, dass Regisseur Chad Stahelski als Stuntman und Koordinator und so angefangen hat. Der versteht also viel davon. Und die Action ist nicht furchtbar in der Serie. Da sind schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Aber sie erreicht natürlich längst nicht das Niveau der Filme. Und da muss ich also auch wieder einen Abstrich machen von dem, was ich eigentlich erwarte zu sehen in einer Serie, die auf John Wick aufbaut. Und dann ist natürlich auch die Serie, weil sie nach dem Hotel benannt ist, an das Hotel so als Lokalität gebunden. Und während John Wick durch die Welt zettet und einmal hier in der Wüste und da mal in einem japanischen Restaurant und sonst was kämpft, ist die halt immer so ein bisschen an dieses eine festgelegte Setting gebunden. Und das hat für mich bei mir dann für so einen Stillstand gesorgt, dass mir so die exotischen Orte fehlten und mich das dann irgendwann ziemlich schnell angeödet hat. Und die Serie nimmt sich halt stattdessen eine Stadt John Wick und diesen Set-Pieces eine Verbrecherorganisation, die mich von vornherein schon nicht so interessiert hat. Und ein Hotel, was einfach nur ein Gebäude ist. Und Figuren, die mir gerade noch so in Erinnerung geblieben sind, vielleicht so als Randfiguren, aber die ich jetzt längst nicht ausgebaut sehen will in einer eigenen Serie. Ja, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, als würdest du mir ein Harry Potter Prequel über die Süßigkeiten-Hex im Hogwarts Express geben, sage, ja, kann man sich angucken, aber
ihre
muss man
tragische
noch nicht.
Backstory. Ich würde da noch dazu sagen, dass finde ich auch in der Serie, die hat eine der schlimmsten Prequel-Tropen, die es gibt. Es gibt manche Prequels, die einfach nur Sinn und Zweck sind, um Origin-Stories für Objekte zu erzählen. Und ich brauche keine ganze Serie, um die Hintergrundgeschichte einer Münze zu erfahren, wie diese Münzen gepresst wurden vom High Table.
Ja.
Also das ist jetzt kein Grund für mich, eine ganze Serie daraus zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich fand ich den Ansatz interessant, dass die Serie sagt, sie macht jetzt nicht eine lange Serie mit 10 Folgen oder so, sondern hat 93 Minuten rausgehauen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen an den Filmansatz angeknüpft, im Serienformat natürlich. Aber dadurch schleppt sich die Story halt auch so ein bisschen mit Winston, dass man sagt, okay, jetzt sag mir halt, wie die Münzen zustande gekommen sind, ja, und was mit seinem Bruder war und wie er jetzt zum Hotelleiter wird, ist mir egal. Naja.
Gut. Lassen wir es mal bei den schlechten Beispielen. Ich glaube tatsächlich, bei Filmen ist es noch leichter, schlechte Beispiele zu finden, weil es dann noch mehr Negativbeispiele gibt. Weil wir, als wir so ein bisschen die Liste durchgegangen sind der Prequel-Serien, sind mir tatsächlich gar nicht so viele schlechte, weil es immer welche gibt, die ich eigentlich ganz gut finde.
Ja.
Und natürlich bei Serien ist es halt auch einfacher, allein durch die Länge so eine gewisse Eigenständigkeit aufzubauen, anstatt so ein schlechter Prequel-Film, der 90 Minuten dann nur Fanservice bietet. Muss eine Serie zwangsläufig auf die Länge gesehen eigentlich noch ein bisschen was besser machen. So, jetzt wollen wir mal richtig gute Prequel-Serien noch vorstellen, damit ihr auch noch was zum Gucken habt und nicht nur abschreckende Beispiele. Und ich nehme eine Serie, über die wir schon viel zu oft geschwärmt haben und noch nicht oft genug.
Jetzt kommt sie wieder.
1883 natürlich, bei Paramount Plus. Für mich nicht nur eine richtig gute Prequel-Serie, sondern eine der besten Serien überhaupt. Mhm. Und das Ganze ist natürlich ein Prequel, eine Vorgeschichte zu Yellowstone, dieser modernen Western-Drama-Serie mit einem gewissen Kevin Costner.
Kevin, ihr seid auf du, Kevin und du.
Genau, aber ohne bekannte Charaktere, da die Geschichte fast 140 Jahre vorher spielt.
Ja, und was auf jeden Fall ein Wagnis war, als die Serie kam.
Das auf jeden Fall. Und hier geht's halt, hier geht's auch um eine Familie, die Dutton heißt. Und zwar die Vorfahren der Hauptfiguren von Yellowstone, die dann an der Seite eines Siedlertracks die beschwerliche Reise in den Westen Amerikas antreten im Jahr 1883 und dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert werden. Und das ist einfach unglaublich mitreißend und spannend erzählt, vor atemberaubend schönen Landschaften. Deswegen schon mal eine ziemlich geile Serie. Und was sie halt als Prequel so gut macht und was für mich eine prototypische, richtig gute Prequel-Serie sein kann, ist, sie ist komplett eigenständig und kann komplett ohne Wissen über die Originalserie geschaut werden. Wenn diese Familie nicht Dutton heißen würde und einen anderen Namen hätte, wäre das genauso eine geile Serie, wie sie es jetzt ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Yellowstone erst danach gesehen habe.
Stimmt, du hast ja später erst angefangen.
Von daher habe ich dann bei der Eröffnungsszene von Yellowstone direkt geflennt, weil ich wusste, was mit diesem Baum auf sich hat.
Genau, aber wie du sagst, man kann sie halt ohne Vorwissen sehen, aber wenn man diese Yellowstone-Serie kennt, dann sieht man halt ein paar Details drin, die jetzt nicht dir unter die Nase gerieben werden, sondern die du einfach selbst entdecken musst. Und zugleich war ja auch Yellowstone, sie wird irgendwie als Western-Serie natürlich gehandelt, aber ist schon so ein Neo-Western. Sie spielt ja in der Moderne und hat nur so dieses Western-Feeling und auch die Landschaften. Und da jetzt sagen, pass auf, wir geben euch eine richtige Western-Serie.
Jetzt gibt's eine richtige Western-Serie.
Dann passt das einfach, passt irgendwie alles zusammen.
Und es ist halt nicht einfach nur, hatte ich vorhin schon mal gesagt, die ist more of the same, einfach nur das Gleiche, sondern halt nochmal ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Erzählung. Obwohl thematisch geht's halt immer noch irgendwie um Familie und Überleben und wir kämpfen darum, dass wir ein Zuhause haben.
Land.
Ich habe mal geguckt und das spiegelt sich auch in den Bewertungen wieder. Ein seltener Fall, in dem das Prequel besser bewertet ist als das Original. Yellowstone hat eine Durchschnittswertung von 8,0 und 1883 eine von 8,1. Knapp darüber.
Einen Prozentpunkt dahinter, hinterm Komma aufgeholt.
Natürlich muss man sagen, 1883 hat trotzdem so ein paar Prequel-Fallstricke, wenn man vorher Yellowstone gesehen hat. Zum Glück war ich befreit davon, aber danach, wenn man jetzt Staffel 4 gesehen hat von Yellowstone, dann kennt man das Ende schon von der Serie, weil man weiß, welche Charaktere überleben. Und das finde ich immer ein bisschen tricky, wenn du in Prequels eigentlich schon weißt, wer am Ende stirbt oder überlebt, auf jeden Fall.
Ja, andererseits ist halt trotzdem noch so eine Lücke für mich vorhanden. Also ist ja so ein bisschen wie House of the Dragon. Wir haben hunderte Jahre vor Game of Thrones eingesetzt, haben da jetzt so ein paar Targaryens, die den gleichen Namen tragen. Aber genau wie bei House of the Dragon wissen wir nicht genau, wie die Duttons jetzt eigentlich ganz genau, ich könnte keinen Stammbaum zeichnen, zusammenhängen, weil da immer noch ein Fehler ist oder eine Leerstelle, die nicht mal die danach folgende Serie 1923 gestopft hat ganz.
1924 oder 1923?
1923.
Okay. Die zweite Staffel ist dann bestimmt 1924. kann ich genauso unterschreiben, habe ich auch in meinen Notizen. Stammbaum, rauchender Kopf.
Aber das stört halt nicht, weil man weiß, da ist diese Verbindung da, aber du musst sie jetzt nicht aufs Familienmitglied genau nachvollziehen können.
Und es ist jetzt keine offensichtlich wichtige Ebene für die Serie, um sie alleinstehend zu sehen.
Genau.
Wenn du die Serie siehst, hast du jetzt nicht diesen Moment, dass irgendein Charakter auftritt und dramatische Musik und die Serie vermittelt dir, das ist jetzt jemand, den du kennen musst.
Ja.
Das ist nämlich das Schöne. Und jetzt haben wir noch ein Beispiel für eine gute Serie. Haben wir auch schon mal einen Podcast zugehört?
Genau, vor, ich glaube, 2 Jahren oder so hatten wir mal einen Podcast zu guten, was war's, Spin-Offs? Lass mich lügen. Ja, doch, Spin-Off-Serien, genau. Ach,
Mist,
geniale
ist gar
Spin-Off.
Kein Prequel.
Nein, Spin-Off, haben wir ja gesagt, kann ja auch ein Prequel sein. Genau, der Podcast hieß 8 geniale Spin-Off-Serien, die sogar ans Original rankommen. Das ist Better Call Saul zu Breaking Bad. Für uns, und dann gab es natürlich auch noch einen Finale-Podcast, wenn ihr euch für Better Call Saul interessiert, könnt ihr auch mal reinhören. Und Better Call Saul hat eine Moviepilot-Bewertung von 8,2. Mhm. Das ist riesig hoch, aber dann kommt natürlich Breaking Bad und sagt, ich habe eine 9,1. Das ist jetzt von der Bewertung her nicht zu toppen, aber trotzdem, genau, größtenteils eine Vorgeschichte von beliebten Breaking Bad-Figuren, nämlich vor allem Saul Goodman, a.k.a. Jimmy McGill, und dem Mike, dem guten Alten, der da auch noch ein bisschen rumschawenzelt und seine Vorgeschichte kriegt. So ein bisschen bescheidene Anfänge. Er hat einen übergroßen Bruder. Er findet so seine Nische als Anwalt mit Rentnern und Rentnerinnen. Und auch wieder von Serienschöpfer Vince Gilligan geschöpft, zusammen mit Peter Gould, was natürlich wichtig ist. Gerade für so eine Spin-off-Serie kann ja jeder sagen, ich mache als erstes eine Vorgeschichte. Aber dadurch, dass halt da dieses Fingerspitzengefühl des Originalschöpfers mit reinkommt, das merkt man schon, dass Better Call Saul sich dadurch auch profilieren konnte. Und für mich gelingt da ein ganz faszinierendes Kunststück, dass die Serie trotzdem einen anderen Tonfall anschlägt als Breaking Bad.
Mhm.
Nämlich diese Anwaltswelt, diese ganze Familien-Vater-Drogen-Business-Sache ist ja bei Walter White ganz anders. Aber zugleich so ein bisschen, aber diese Investiertheit in Figuren, die man auch in Breaking Bad so stark hat, trotzdem wiederherstellen kann, wieder völlig neu wecken kann, so wie Storylines, wie Handlungen in der Serie geplant werden, dass man da als Breaking Bad-Fan sich trotzdem drin wiederfindet. Also ich will damit eigentlich sagen, Breaking Bad ist ganz anders, aber Breaking Bad ist eigentlich trotzdem genauso gut wie Better Call Saul ist genauso gut wie Breaking Bad, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
Wenn man es gesehen hat, weiß man, was
man
weiß.
Gesehen, genau. Und dieser scheinbare Abstiegswerdegang der Hauptfigur in Breaking Bad scheint sich ja auch zunächst in Better Call Saul zu spiegeln, aber da finde ich, halt macht die Serie am Ende auch noch was anderes, was man nicht erwartet hat. Also sie kann einen trotzdem noch überraschen, obwohl man glaubt, schon alles zu kennen. Und sich natürlich als Fan der Breaking Bad-Serie über viele Gaststars freuen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, wo ich alle rausgesucht habe. Es sind 37 Figuren, die wieder auftauchen.
Das von ist den meisten kennt ihr gar
genau,
nicht.
Genau, es sind halt auch wirklich kleine Sachen wie wir haben jetzt in Better Call Saul eine Sexarbeiterin, die später irgendwie als Fixerin in Breaking Bad auftaucht. Und dann weiß man, okay, das ist zwischen der und der Folge der beiden Serien passiert. Und das macht's dann halt nicht nur so zu einem Fanservice von, wir geben euch Figuren, die ihr schon kennt und da habt ihr und freut euch, sondern auch es ist einfach so ein bisschen spitzfindiges Lächeln mit dabei, dass ihr sagt, hier, ihr müsst sie nicht wiedererkennen, aber wenn ihr es tut, dann habt ihr Freude dran, diese Welt gerade sich im Hintergrund entwickeln zu sehen. Und natürlich vergisst aber die Serie trotzdem nicht, was für mich auch bei Prequel-Serien wichtig ist, dass du in der Serie nicht vergisst, wer die eigentlichen Hauptfiguren sind. Denn wir haben natürlich auch Auftritte von Walter White und Jesse in Better Call Saul, aber halt nicht ganz am Ende, wo man sagt, oh, jetzt holen wir jetzt die ganz Großen noch mal am Ende raus und machen im Prinzip dadurch die Prequel-Serie zunichtig, weil weil eigentlich wir wissen, dass ihr nur die Originalsachen sehen wollt. Das ist, so ist es nicht. Also es ist schon Jimmy McGill, Saul Goodman ist schon die Hauptfigur. Und das sollte eine Prequel-Serie nie vergessen.
Und ich finde, sie ist halt so gut, dass man es eigentlich auch verschmerzen kann.
Mhm.
Weil das könnte man natürlich auch negativ ankreiden, dass natürlich die Darstellenden, vor allem Jimmy McGill, älter geworden sind.
Ja.
Also du kannst nicht die Prequel-Serie vor Breaking Bad gucken, ohne zu denken, was ist da denn passiert? Warum sind die jetzt plötzlich alle in Breaking Bad jünger, wenn das doch danach spielt?
Aber ich finde es so wichtig, dass sie das nicht gemacht haben. Also keine irgendwie CGI-Verjüngung oder irgendwelche so besonderen Maskentricks, weil in Breaking Bad und in Better Call Saul geht's einfach um die Charaktere. Wir wollen die kennenlernen, wir wollen ihnen ins Gesicht sehen, wir wollen jede Regung sehen. Und dann ist es mir egal, ob die jetzt älter aussehen als, in der Serie, die eigentlich 10 Jahre eher spielt.
Liebe Filmschaffende, liebe Serienschaffende, traut euch.
Lasst es einfach sein.
Traut euch einfach, die Originalstars zu nehmen.
Dating bitte, tabu.
Setzt denen eine Kappe auf, zack, sind sie 20 Jahre jünger. So, jetzt habe ich noch ein Beispiel mitgenommen. Da haben wir tatsächlich noch keinen eigenen Podcast mal zugemacht, weil die ist nämlich die Serie geendet, bevor wir mit Streamgestöber angefangen
und
haben.
Und Max' Herz ist immer noch gebrochen.
Mit gebrochenem Herzen haben wir danach einen Podcast angefangen erst. eine meiner liebsten Fantasy-Serien der letzten Jahre, die jetzt tatsächlich 5 Jahre alt wird im August. Und die Absetzung nach einer Staffel immer noch eine tiefe Wunde, die nicht verheilt in mir. Daher wollte ich sie jetzt nochmal erwähnen heute. Und zwar ist es Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Das ist ein Prequel zu Jim Hansons Fantasy-Puppenfilm Der dunkle Kristall aus dem Jahr 1982. Und die Handlung spielt eine nicht näher definierte Zeit. Das haben wir schon öfter gehört. Einfach, wir lassen es ein bisschen vage, ob es jetzt 100 Jahre sind, 1000 Jahre, man weiß es nicht. Und erzählt von der Fantasy-Welt Thra, die von den unglaublich hässlichen Wesen namens Skeksa beherrscht wird.
Ich liebe sie.
Ja, und die unterjochen die naturverbundenen Gelflinge, die auch so in der Mehrzahl sind, die Mehrheitsbevölkerung eigentlich auf Thra. Und die Macht dieser Welt ist der Kristall der Wahrheit, der alles lenkt und mit der Natur verbunden ist. Und die Skeksa sind aber machtgierig und verderben diesen Kristall und damit auch langsam das Land. Also eine kleine Klimawandel-Allegorie noch mit drin. Und die Geschichte folgt dann 3 Gelflingen, die ein episches Abenteuer antreten, um die Machenschaften der Skeksa zu vereiteln und das Feuer der Rebellion zu entfachen. Und ich liebe diese Serie. Ich habe sie jetzt letzte Woche nochmal gesehen.
Ach wirklich? Hast du nochmal eingeschoben?
Jetzt zum 5-Jährigen habe ich sie nochmal eingeschoben. Weil es ist so eine komplett dynamische und interessante Fantasy-Welt, die mit Puppen erschaffen wird. Und das ist einfach wahnsinnig, wie toll die erzählt ist, dafür, dass es eigentlich nur Puppen sind da.
Wenn man jetzt überlegt, von wann war der Originalfilm? Der ist ja jetzt auch schon wieder viele...
Den habe ich nicht als Kind gesehen, nein.
Genau. Aber der ist halt so lange her, dass man denkt, kann man diese Technik heute wirklich noch verwenden? Und die Antwort ist, ja, man kann es. In
kann
der
man.
Ära des Widerstands.
Und
Widerstand gegen CGI, Max.
Ich bin immer für Puppen. Man kann die Serie auch ohne Vorwissen gucken, ohne das Original gesehen zu haben. Das ist natürlich wieder was Positives zu dem Prequel-Ansatz. Und weil es halt so eine eigene epische Geschichte erzählt. Und ich finde, die Ära des Widerstands ist fast schon ein bisschen wie Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Sprich, wir lernen eine bekannte Welt nochmal in einer ganz neuen Epoche kennen.
In einer anderen Ära?
In einer anderen Ära. Bevor Krieg und Zerstörung diese verfinstert haben. Das ist hier ein blühendes Mittelerde, was wir dann kurzzeitig mal kennenlernen in die Ringe der Macht. Bevor es verfinstert wird. Aber, und dadurch schwebt dann über allem aber auch so ein gewisser Fatalismus, so eine Tragik, weil wir wissen, wenn man das Original kennt, dass diese farbenfrohe Zivilisation der Gelflinge irgendwann ausgelöscht wird und auch diese Rebellion dem Untergang eigentlich geweiht ist. Was aber clever ist, weil die Serie spielt halt auch am Ende so ein bisschen mit Hoffnungsschimmern, dass der Lauf der Zeit vielleicht gar nicht so fix ist wie gedacht.
Mhm.
Was aufgrund der Absetzung jetzt aber leider nie beantwortet werden wird. Die hätte dann vielleicht schon so eine andere Richtung einschlagen können. Dass man denkt, man hat was Bekanntes, aber vielleicht ist das Original nur ein möglicher Weg gewesen, wie das Schicksal verlaufen kann. Weil da geht's ja viel so um Schicksal und Prophezeiungen. Das glaube ich auch, was bei The Winchester sie versucht haben zu sagen am Ende. Das hatte ich gelesen, dass es doch in einem Multiversum spielte, um allen möglichen Kanonfehlern aus dem Weg zu gehen.
Aber das macht's dann halt auch so nichtig, ne? Dass man sagt, es ist nur so eine Variante, zumindest bei The Winchesters, bei Dark Crystal anscheinend nicht. Zumindest nicht in deinen Augen.
Nein.
Wie wird der kleine Puschelball, wie heißt dieses Wesen, dieses lustige, dieser laufende Ball, dieses Hundewesen?
Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt.
Okay, aber der wird alles retten.
Ja, auf jeden Fall. Ära des Widerstands, guckt's unbedingt. Ist immer noch sehr gut, die Serie.
Demnächst wird Max dann sein eigenes Sequel drehen, damit es endlich weitergeht.
Aber das ist halt, das, was ich eben erwähnt hatte, ist halt ein interessanter, kann auch ein interessanter Erzählkniff sein, um mit Erwartungen zu spielen. Ich schummel da jetzt nämlich einfach nochmal ein Beispiel mit rein, wo mich eine Serie richtig bekommen hat. Und zwar ist es Bates Motel, was ja auch die Vorgeschichte zu Psycho erzählt. Und damit eigentlich viele Figuren in der Serie, Hauptfiguren, irgendwann ein schreckliches Schicksal ereilen muss. Weil wir wissen aus Psycho, der hatte keinen Bruder. So, hä? Die sind da alle gar nicht. Was macht Olivia Cooke da? Die hatte auch keine Rolle im Original. Die muss irgendwann sterben. Und die Serie spielt aber damit, dass du diese Erwartung hast. Und irgendwann entpuppt sie sich dann halt doch als richtige Neuerzählung.
Mhm.
und geht einen ganz anderen Weg ein. Also deswegen, meine Lieblingsfolge ist immer noch die, in der es diese legendäre Duschszene gibt, wo du erst denkst, jetzt passiert es, und dann ist es nachher eine ganz andere Person, die zum Opfer wird und unter dieser Dusche steht.
Ja, ja.
Und da kann das halt auch richtig gut funktionieren, einfach mit den Erwartungen zu spielen.
Auf jeden Fall, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Gut, wenn du jetzt schon Bates Motel erwähnt hast, Bugs, dann würde ich dir jetzt einfach mal ein paar Prequel-Serien, die es schon gab, an den Kopf werfen.
Ja.
Und du gibst mir dein kurzes Urteil dazu ab. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Mhm.
Okay, bist du bereit?
Mhm.
Noch einmal was trinken?
Ich bin bereit.
House of the Dragon zu Game of Thrones.
Ist eine gute eigenständige Serie, aber tatsächlich als Prequel steht Game of Thrones der Serie immer ein bisschen im Weg. Also jedes Mal, wenn die Serie das Lied von Eis und Feuer erwähnt,
dann stöhnst du laut.
Dann stöhnt man laut. Und jedes Mal, wenn die Charaktere irgendein Opfer bringen, denkst du dir, und wofür das alles, damit Bran am Ende auf dem Thron sitzt.
Okay, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt heute.
Ist tatsächlich, ich weiß nicht gar nicht, ob das so ein Grenzfall ist, ob das wirklich ein Prequel ist. Ist ja eher ein Reboot, aber was zeitlich vorher spielt. Weil
ja,
es ist ja nicht direkt die Vorgeschichte der Filme zum Beispiel.
Stimmt, eher so der Welt, was wir
der
noch nicht
Welt
gesehen haben in Tolkiens Welt auf dem Bildschirm.
Und sonst habt ihr hier zwei Menschen, die Herr der Ringe, die Ringe der Macht lieben.
Deal with it.
Deal with it.
1923 zu Yellowstone.
Kann ich eigentlich nochmal das gleiche sagen wie bei 1883, ne? Ist auch unglaublich gut. Ist natürlich noch ein bisschen näher dran am Original, aber immer noch weit genug weg, dass die Lücken im Stammbaum immer noch da sind.
Bin gespannt, ob jetzt alle Leute, die auf It Ends With Us im Kino abfahren, in 1923 gehen, um sich Brandons Scanner anzugucken.
Es kann sich nur lohnen, für Brandon Scanlon diese Serie zu sehen.
Genau, hab den da zum ersten Mal gesehen. Aber gut, weiter geht's im Text. Queen Charlotte zu Bridgerton.
Besser als das Original.
Steile These, Max, steile These. Young Sheldon zu The Big Bang Theory.
Habe ich tatsächlich nicht gesehen, Young Sheldon.
Mhm.
Aber auch, ich weiß, die lief ja auch 7 Staffeln lang jetzt, also muss ja wie was Gutes dran gewesen sein. Und die macht halt sowas komplett anderes, weil sie halt nicht so eine Multicamera-Sitcom ist, sondern so eine...
Habe ich aber auch ein bisschen vermisst, als ich reingeguckt habe am Anfang,
okay,
dass ich dachte, okay, also ich habe es auch nicht vollständig geguckt, aber da hat es mir dann gesagt, habe ich mir gesagt, okay, muss ich nicht gucken. Gut, Ted zu Ted.
Ich mag die Filme nicht besonders.
Nee,
aber
hast
ich
du was
liebe
gegen Mark Wahlberg, oder?
Nee, ich weiß, vielleicht habe ich sie damals, war ich noch nicht alt genug, um die Filme zu gucken.
Okay.
Aber jetzt, die Serie ist eine meiner Lieblingsserien dieses Jahr, weil sie halt auch so eigenständig ist, so eine fast, ja, manchmal schon sehr derber Humor, aber doch sehr Familien-Sitcom-mäßig, wo einem die Charaktere ans Herz wachsen. Und wenn es aber ein Prequel ist, also sobald die Serie wirklich ein Prequel sein will, das sind dann immer so die Fallstricke, wo es mir nicht so gefällt. Ich muss nicht wissen, warum die beiden jetzt Thunder Buddies sich nennen.
Ja.
Aber alles andere ist super.
Okay, okay. Ich glaube, die ist in Deutschland noch ein bisschen untergegangen. Also ich wüsste gar nicht, welchem Streamingdienst die jetzt eigentlich läuft.
Ich weiß nicht, ob die noch bei Join ist. Die lief auf jeden Fall bei ProSieben im TV.
Ja, okay. Gut, machen wir weiter. Andor zu Star Wars Rogue One.
Das Prequel zum Prequel.
Genau.
Ja, ich meine, Rogue One ist ja schon ein Positivbeispiel für eins der besten Prequels, die es gibt. Und jetzt gibt's noch das noch bessere Prequel zum Prequel.
Da ist klare Grenzen gesetzt, okay.
Wann kommt das Prequel zu Andor?
Zu einer ganz anderen Figur dann. The Acolyte zu allen All Things Star Wars.
Ist tatsächlich bei Star Wars natürlich so ein bisschen tricky, weil dieses Franchise immer komplett in der Zeit hin und her springt.
Mhm.
Wenn die Prequel-Trilogie, was ist dann das Prequel zu den Prequels? Aber The Acolyte ist tatsächlich so das prequeligste Prequel von allen, weil es am weitesten auf der Timeline frühesten spielt. Ich gehöre zu den Menschen, die diese Serie mochten. Und da ist so ein großes Problem bei Star Wars, ist halt dieses Lore-Problem, weil durch Comics, Bücher ist alles ein totales Kuddelmuddel, was dann irgendwann mal als nicht kanonisch erklärt wurde von Disney und Lucasfilm. Dadurch sind die Erwartungen einfach so riesig immer an alles und jeder hat dann irgendein Wiki offen und sagt, das passt nicht dazu, was irgendwann mal in diesem Buch passte. Ja.
Ja, okay. Caprica zu Battleship Galactica.
Liebe Battlestar Galactica.
Battlestar Battleship.
Aber ich habe Caprica nie gesehen, weil es mich nie interessiert hat, wie denn jetzt Caprica gefallen ist.
Okay, auch gut, Max. Taken zu Liam Neesons Taken beziehungsweise 96 Hours, die Reihe.
Warte, what the F?
Es
gibt
existiert
eine Prequel-Serie. Lernen wir darin, wie er besondere Fähigkeiten erlernt hat?
Ja, zumindest
oder?
Seine Vorgeschichte. Er muss sie irgendwo herhaben, ne? Damit er kommen und dich töten kann. Gut, The Witcher Blood Origin zu The Witcher.
um es mit Geralds Worten zu sagen. Also, vielleicht ist es auch ganz gut, dass eine noch weitere Prequel-Serie eingestampft wurde.
Ach, die kommt nicht mehr, diese Red-Rattenbande?
Es wurde, glaube ich, nur der Anfang der Serie gedreht und dann hat Netflix den Stecker gezogen. Jetzt weiß man nicht so ganz, ob das einfach nur als Flashbacks in die nächste Staffel irgendwie reingeschnitten wird oder als Special nochmal einzeln kommt. Ist halt...
Aber anscheinend ein Prequel, was dann auch gesagt hat, so Leute, bis hierher und nicht weiter, überlegt es euch nochmal. Interessant. Star Trek Strange New Worlds im weitesten Sinne als irgendwie Prequel, aber auch Sequel.
Sequel zu Discovery, Prequel zu der Enterprise. Finde ich auch super, vor allem, weil bei vielen Prequels ist, was ich schon erwähnt hatte, du weißt immer schon um das Schicksal der Charaktere, aber hier bringt die Serie das mit in die Erzählung mit rein, dass dieses der Hauptcharakter Wissen, selbst weiß, wie seine Geschichte ausgeht und ihn das antreibt. Und dann ist die Serie völlig befreit und kann alles Mögliche erforschen.
Ja.
Und dadurch macht sie sehr viel Spaß.
Ganz tolle Serie. Okay, einen habe ich noch, Max, dann gebe ich Ruhe. Grease, Rise of the Pink Ladies zu Grease.
Geile Musik, aber als Prequel eher weniger interessant, weil sie sehr stark auf Nostalgie fokussiert ist und einfach quasi dieses Setting der Rydell High, wo Grease spielt, nimmt und dann aber die Charaktere zu Abziehbildern werden aus dem Original. Das heißt, oh, diese Figur ist ja so wie Rizzo und oh, diese Figur ist ja wie Sandy. Also, dass die nicht eigenständig werden können, die Figuren, weil sie zu sehr erinnern.
Ja, verstehe.
An das Original. Und das ist kein so geiles Prequel. Weil immer so, oh, erinnert ihr euch noch an dieses Diner? Guck mal, wir gehen in dieses Diner.
Mhm.
Ja,
okay,
aber die
schade,
Musik ist super
schade.
Und ich bin trotzdem sehr, sehr traurig, dass diese Serie
abgesetzt wurde?
Existenz gelöscht wurde.
Ach so, ja stimmt, sie wurde ganz rausgenommen, die kann man überhaupt nicht streamen gerade.
Ich weiß nicht, ob man sie kaufen kann.
Kaufen wahrscheinlich, ja.
Aber streamen wurde sie verbannt.
Na gut.
Danke Paramount.
Gut, dann habe ich jetzt nichts mehr für dich, um es dir in den Kopf zu werfen, Max.
Sind wir ein paar Beispiele durchgegangen. Und bevor wir jetzt zum Ausblick kommen, wollen wir nochmal so kurz zusammenfassen. Was sind so die typischen Fallstricke bei einem Prequel und damit verbunden Befürchtungen und Hoffnungen für zukünftige? Ich würde mal anfangen mit die große Frage, die eine Prequel-Serie sich eigentlich stellen soll. Habe ich irgendwas Spannendes, Neues zu erzählen?
Ja.
Und nicht einfach irgendeine Frage aufgreifen und was ist die Hintergrundgeschichte dieses Würfels, der in Han Solos Raumschiff hängt?
Ja, auf jeden Fall.
Ich nenne es mal den Solo-Effekt. Das ist so ein Prequel-Klischee, dass so ein Fokus ist auf Fragen, die sich Fans eigentlich nie gestellt haben, was so manche Prequel-Geschichten immer so versuchen zu erzählen, sodass Objekte, Orte, Personen, also nicht Personen, aber Catchphrases zum Beispiel, dann ihre Origin-Story bekommen, was für mich oft nicht so ganz harmonisch einpasst.
Wirkt. Daran anknüpfen, vielleicht so als ähnlicher Gedanke, würde ich für mich auch sagen, die Frage ans Prequel ist, lässt es die Welt weiter wachsen und interessanter werden oder bedient es wirklich nur das, was wir schon kennen und wird dadurch redundant?
Ja, wir lernen in Mittelerde jetzt auch, was im Osten ist. Es erweitert die Landkarte.
Ansonsten ist natürlich auch, wenn man so ein bisschen guckt, man hat ja, wie gesagt, in Originalserien häufig auch sowas wie Flashbacks, also Rückblenden, die gut eingesetzt als Mittel durchaus gut funktionieren können. Also ich denke immer an die vierte Folge von Carnival Row, die meine Lieblingsfolge in der ganzen Serie war, die einfach so nochmal einen Schritt zurück in der Zeit ging, um uns dann auch so eine Welt aufzumachen und zu sagen, so war das vorher. Die Frage ist natürlich, kann man auf so einem Rücktrittsgedanken, so einem Rückschaugedanken eine ganze Serie errichten oder nicht? Ist es nur ein Lückenfüller? Also ich muss aber dran denken, ich habe als Kind total gern Softeis gegessen und dann habe ich mal so ein richtig, richtig großes Softeis gehabt und ich habe es mir reingequält, Max, und ich kann bis heute keinen Softeis mehr sehen.
Oh nein.
Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, schafft die Prequel-Serie es mir was ich mag, was irgendwie interessant ist, schmackhaft zu machen oder drückt es mir dann einfach so eine ganze Serie rein und noch eine Folge und noch eine Folge, um das mir dann irgendwann leid zu machen?
Ja. Ne, daran anknüpfend auch, ohne jetzt an das Eis anknüpfen, aber also an diese Flashbacks. Manche Originalserien erzählen halt sehr, sehr viel über die Figuren durch Flashbacks.
Ja.
Und wenn du dann eine Prequel-Serie hast, die genau in diese Zeit fällt, dann überschneidet sich das im schlimmsten Fall und passt vielleicht nicht so ganz zusammen. Da kommt nämlich auch dieses Jahr noch eine Serie zu einem gewissen Serienkiller, über den wir schon erstaunlich viel in Flashbacks gesehen haben, wo ich sehr viel Angst habe um diese Serie, weil wir wissen eigentlich schon alles aus der Vergangenheit durch in manchen Geschichten durch Flashbacks.
Auf jeden Fall.
Und wo dann der Sinn ist, das nochmal als Kompletterzählung zu sehen.
Ich möchte eigentlich Maggie Hall nochmal mit Teenager-Perücke sehen.
Da denke ich mir die ganze Zeit in Originals, und warum sieht der nicht aus wie Michael C. Hall mit Mütze?
Ich bin ja immerhin froh, dass sie das Trinity-Spin-off abgesagt haben von Dexter. Das war
Young
ja auch
Trinity,
geplant.
Oder?
Ja, also ich meine, der war ein super Bösewicht in Staffel 4, aber ich will, also wir brauchen ihn nicht erforscht als, warum tut er seine Sachen oder so. Also das, ja, da haben sie zum Glück die richtige Entscheidung getroffen.
Also das ist so eine Gefahr bei Prequel-Serien, dass sie so ein enges Korsett haben, wo so ein abgesteckter Rahmen durch das Original, wo die sich gar nicht so viel entfalten kann und was Neues erzählen kann. Und das sollte sich halt eine Serie immer fragen, was ist denn, rechtfertige ich meine Existenz?
Ja.
Habe ich irgendwie eine neue Perspektive jetzt, die das Original ergänzt, womit du ja schon,
genau,
was du schon erwähnt hast.
Und ich finde, also manches Prequel-Serien schaffen es auch, so mit diesem Wissen zu spielen, was wir haben. Wir hatten es ja vorhin bei den positiven Beispielen schon so ein bisschen angesprochen. Also wir wissen, was passiert, und es kann auch ironisch eingesetzt werden, Bates Motel. Aber es gibt halt auch den umgekehrten Fall, dass es dann besonders schlimm wird, dadurch, dass dann eine Geschichte geretconnt wird. Also Retroactive Continuity ist ja, dass man nachträglich irgendein Ereignis, was besonders wichtig war in vielleicht dem Originalfilm oder der Originalserie, umstellt oder dem eine neue Bedeutung zumisst, wodurch es dann irgendwie eine völlig neue Leseebene bekommt, die dann aber vielleicht gar nicht mehr so interessant oder schön ist wie noch im Original. Also, dass es dann irgendwie kaputt macht, was eigentlich immer im Original schön war. Und das ist natürlich echt eine Gefahr, wenn ein Prequel daherkommt und sagt, nehmt jetzt was ihr mögt und macht da was ganz anderes draus.
Das geht ja, wäre ja zum Beispiel bei Dexter jetzt für mich auch so eine Befürchtung, dass sie sagen, vielleicht hat er sich durch seine ganzen Traumata einfach nur falsch erinnert.
Ja.
Und es war alles ganz anders, die Vergangenheit.
Ja, ja. Müssen wir sehen, müssen wir rausfinden. Oder kann ja auch genau wie bei mir im Falle von Obi-Wan, ist ja auch in gewisser Weise ein Prequel sein. Ich liebe die Figur von Obi-Wan Kenobi, aber die Serie war nur so ein Lückenschließer, so zwischendurch. Ihr habt da mal was eingeschoben. Das passt gerade so in zwischen diese und diese Serie. Ja.
Was hat Obi-Wan eigentlich gemacht zwischen er lebt in der Höhle und er lebt schon wieder in der Höhle?
Er hat Riesensushi hergestellt.
Ja. genau, das sind halt so Sachen, wo es dann einfach nur so Franchise oder wenn es im schlimmsten Fall nur Fanservice ist.
Ja.
Und eine wichtige Frage, die wir uns natürlich auch als Serienfans immer stellen, oder die an uns gerichtet ist auf jeden Fall. Esther, würdest du dir eine Prequel-Serie anschauen, wenn du das Original nicht gesehen hast?
Ja, das ist ein guter Messwert, eine interessante Messlatte, ja.
Weil jetzt machen so viele Sender so viele Prequel-Serien, aber die Frage ist, ist da überhaupt das Interesse da, abseits der Fanbase?
Auf jeden Fall. Und das, da müssen die Sender ja auch drüber nachdenken, dass sie sagen, okay, sie wollen ja im Prinzip sowohl die alten Fans bedienen, als auch zu sagen, guck mal, ihr habt noch nie was davon gehört, guckt euch hier mal 1883 an und wenn es euch gefällt, guckt ihr vielleicht auch alles von Yellowstone. Und das ist natürlich dann das Beispiel, wo es gut funktioniert. Aber ob die Strategie aufgeht, muss jede Serie selbst beweisen, unter Beweis stellen.
Bin tatsächlich bei den meisten Sachen eher wahrscheinlich abgeschreckt persönlich, wenn ich das Original nicht kenne.
Ja, so ein bisschen wie im Kino, wenn dann irgendein Film mit einer 7 hinten dran kommt und denkst, ich will jetzt nicht 6 Filme vorher noch gucken, um diesen Film gucken zu können. Aber es ist vielleicht auch jeder anders. Vielleicht gehen auch Leute einfach so rein und sagen, hoch, guck ich mal, dann steig ich mal in der Mitte ein und schau, was passiert.
Dann wollen wir mal auf die kommenden Serien gucken, ob für mich was dabei ist.
Und für mich auch.
Ja, für dich natürlich auch. Wie wollen wir es angehen?
Also, ich habe dir vorhin so ein paar Serien von Latz geknallt. Vielleicht nennst du mir ein paar und dann reagieren wir drauf, was wir davon erwarten. Kurz vielleicht sagen, was es ist.
Okay, fangen wir an.
Ja.
Dexter. Original Sin, haben wir eben schon erwähnt.
Haben wir eben schon erwähnt.
Paramount Plus County.
Ich habe diese Idee am Anfang gehasst, weil ich Dexter so sehr liebe als Serie. Und ich mochte auch Dexter New Blood, die Sequel-Serie. Gerade weil er halt viele Rückblenden schon Dexters Jugend erzählt haben. Das brauchte ich eigentlich nicht. Und jetzt kehrt auch noch Michael C. Hall als Stimme dieses jungen Dexter zurück. Also die Kopfstimme spricht Michael C. Hall, aber der Darsteller ist jemand anders, wo ich sage, wie wenig vertrauen sie eigentlich darauf, dass diese Serie funktioniert? Und mittlerweile ärgere ich mich fast darüber, dass ich trotzdem eine gewisse Vorfreude in mir spüre, dass ich denke, eigentlich will ich jetzt reingucken und gucken, was das ist. Aber ich bin halt eher ein Vorfreude als ein Vorärgermensch.
Deswegen freue ich mich auch mehr über Dexter Resurrection. Outlander, Blood of My Blood.
Das kann ich mir so schwer vorstellen, muss ich sagen. Also irgendwie, Outlander gucke ich ganz immer gerne mal zwischendurch und finde ich spannend mit diesem Zeitreiseansatz. Aber wie, der wird ja jetzt nicht vorkommen wahrscheinlich in dieser Serie. Denn die Serie erzählt ja die parallelen Liebesgeschichten jeweils der Eltern von Claire und von Jamie, also im 18. und im 20. Jahrhundert.
Es ist eigentlich wie The Winchester. Wer will die Vorgeschichte der Eltern von den Hauptfiguren?
Und dann ohne diesen magischen Aspekt. Also vielleicht bringen sie den ja auch noch irgendwie rein. Ich weiß es nicht, aber ich vermute eher nicht. Also ist gewagt, weiß ich noch nicht, wie es ausschlägt.
ist natürlich interessant, weil wir über diese Figuren eigentlich so gut wie gar nichts wissen.
Die kam mir noch kaum vor, genau, in der Originalserie. Deshalb, ja.
Aber ja, mal gucken. Als Outlander-Fan werde ich vielleicht mal reinschauen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand, der nicht Outlander gesehen hat, sich die Serie angucken möchte.
Ja.
Weiß man nicht. Mal gucken.
Weiß man nicht.
So, jetzt aber. A Knight of the Seven Kingdoms. Ein Prequel zu Game of Thrones. Und ein Sequel zu House of the Dragon.
Oder auch sehr eigenständig. Ich freue mich mega drauf. Also das Buch ist großartig. Es ist eine eigenständige Geschichte in der Welt von Westeros, die Welt weiter wachsen lassen kann. Es hat diesen Geschichtsansatz so ein bisschen von Arya und der Hound oder Mandalorian und Grogu. Also man hat eine große, starke Figur und eine kleine, eher mystisch angehauchte, sage ich mal.
Wenn Grogu ein Targaryen-Prinz wäre.
Und deshalb, also wenn das die Qualität von Game of Thrones und House of the Dragon mitbringt, dann her damit. Ich freue mich sehr.
Freue mich auch sehr. Mehr Rittergeschichten.
Bitte.
Yellowstone, ich schieb's jetzt einfach mal vorweg, sonst weißt du nicht, wenn ich einfach nur sage 1944.
Das hätte ich noch einordnen können, Max, dass sie 1944 zu Yellowstone gehört. Ja, mehr Dutton-Familiengeschichte. Also bisher,
wie viele Lücken sind noch in diesem
Stamm? Wir haben noch viele Jahreszahlen, die vor der Yellowstone-Hauptserie spielten. Hat bisher in den bisherigen zwei Serien gut für mich funktioniert. Kann auch weiter gut funktionieren. Ich will auch die Lücke geschlossen haben und endlich wieder wissen, wie der Stammbaum zusammenpasst. Insofern, her damit.
Obwohl man dann vielleicht ein bisschen Angst haben muss um die Serie, um die Charaktere aus 23.
Das ist ja, das ist wahr. Das ist relativ nah dran. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, Max.
So, jetzt eine Serie, die kürzlich ihren Titel noch erweitert hat. Ursprünglich hieß sie Welcome to Derry. Jetzt heißt sie It. Welcome to Derry.
Dass man auch gar nicht verwechselt, dass es ein Stephen King Prequel ist. Also ich finde spannend, dass Bill Skarsgård in der Rolle zurückkehrt, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass irgendwie ein großer Kinostar jetzt in der Serie die gleiche Rolle wieder aufnimmt. Und er war auch einfach mega gruselig als Clown. Kann man nicht anders sagen. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass jetzt das Böse vielleicht wegerklärt wird. Das ist natürlich immer, wenn man irgendwie was nimmt, was irgendwie mit viel Furchtproduktion oder so verbunden ist, dann, ich weiß nicht, ob da jetzt die Midi-Chlorianer spielen und mir genau erklären wollen, wie der Clown oder dieses Alienwesen da auf die Welt gekommen ist.
Ja, und das basiert halt auch, das erzählt quasi so von einem Ereignis, was mal in einem Kapitel in dem Buch erwähnt wurde. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen skeptisch. Das hatten wir schon bei Friedhof der Kuscheltiere.
Ja.
Blood Origins? Nee, wie hieß der?
Ja, Blood, ja, irgendwas auch mit Blood.
Weil das basiert dann auch einfach nur auf so einem auf so einer Side-Story.
Der dann halt total breit gewalzt ist, ohne was zu sagen zu haben. Ja, das ist schwierig.
Deswegen, und man weiß halt, wie es ausgeht, dass sie alle sterben. Spoiler. So, NCIS, Origin.
Max, ich habe leider keinerlei Gefühle für irgendwelche Buchstabenkombinationen von NCIS, CIS, Crime-Formaten. Insofern, sollen sie machen.
Das ist dann auch so ein Fall, wenn man das Original nicht kennt, ist jetzt auch kein Interesse daran, jetzt noch die Vorgeschichte zu Mark Harmons Figur zu sehen. Naja, NCIS-Fans wird's bestimmt freuen. Dune Prophecy.
Ja, bitte. Also Frank Herberts Welt ist riesengroß. Ich habe alle Bücher, die er geschrieben hat, gelesen in dieser Welt und weiß, da gibt's noch sehr viel zu erzählen, gerade auch mit dem Bene Gesserit-Schwerpunkt. Die Kultur kann da noch entdeckt werden. Und gerade wenn es dann 10.000 Jahre mal eben eher spielt, ist es schon sehr eigenständig.
Die Zeitspanne ist weit genug entfernt.
Mal gucken aber genau, ob es dann genug Interesse auch für die Figuren und die Handlung wecken können. Das daran hängt es natürlich dann immer, weil ja die Serie an sich jetzt keine eigentliche Buchvorlage hat, wo man sagen kann, da können wir uns dran langhangeln, sondern es ist eher so, wir nehmen uns was aus der Welt und gucken, was passiert. Aber ja, die Besetzung bisher sieht gut aus und der Trailer sah auch spannend aus. Insofern bin ich da dabei.
Ein bisschen die House of the Dragon Befürchtung, dass dann immer diese Prophecy ständig erwähnt wird.
Du meinst
wird.
Die titelgebende Dune Prophecy?
Oh Gott, habe ich dir schon die Prophezeiung erzählt vom Quizach Haderach? Und das Lied von Eis und Feuer. So, jetzt sind wir noch bei Amazon. Amazon hat auch Prequels. The Boys, Ward Rising.
Also Jensen Ackles hat offenbar keine Prequel-Angst, wenn er auch schon in Winchesters dabei war. Wir sehen da ja diese Bösewicht-Genese von Soldier Boy und wie hieß sie gleich wieder?
Stormfront, beziehungsweise damals hieß sie Liberty.
Finde ich einen interessanten Winkel, weil wir nochmal eine andere Zeit dieser Welt gehen, den wir davor noch nicht so viel gesehen haben. Bin aber unsicher, ob es einfach jetzt nur noch das Franchise breitgetreten wird, weil es so erfolgreich ist bei Amazon. Mal gucken.
Ich freue mich einerseits, andererseits weiß ich auch nicht, funktioniert die Serie, wenn wir einfach nur zwei Hauptfiguren haben? Eine ist ein Nazi und der andere ist ein Sexist. Naja, mal gucken.
Mal gucken.
Sie ist natürlich schlimmer, deswegen ist er der Held der Serie.
Ja, könnte das natürlich das Berlin-Problem werden, dass man auf einmal sagt, wir haben jetzt hier diese furchtbaren Superhelden und müssen mit denen mitfiebern. Mal schauen.
Naja, so viele Leute wie die Homelander lieben.
Also. Ja, okay, okay.
Ich glaube, das sind The Boys-Fans gewohnt.
Okay, das ist ein Argument.
Dann haben wir eine Serie, die du wahrscheinlich nicht gucken wirst. Die kommt auch zu Amazon demnächst. The Terminalist, Dark Wolf. Endlich mal eine Serie, die nicht Origin im Titel hat.
Sondern Dunklen Wolf. Ja, soll Chris Pratt meinetwegen machen. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ob ich die erste Folge zumindest mal reingeschaut habe oder nicht. Aber Taylor Kitsch ist jetzt für mich auch nicht das Verkaufsargument zu sagen, oh, das ist ein Darsteller, da schalte ich ein. Der erste Gambit-Darsteller in der X-Men-Welt.
Ist halt auch wieder ein Fall von, wir haben einen Charakter, der eigentlich ganz spannend war, aber der ist halt leider gestorben in der Geschichte. Deswegen machen wir einfach die Vorgeschichte jetzt.
Ja, ja. Naja.
So, jetzt aber Alien Earth.
Also Max, ich war letztes Wochenende im Kino und habe Alien Romulus gesehen. Ich habe es gefeiert.
Ist das dann Alien Remus?
Und jetzt bin ich natürlich, das gab's auch schon im Romulus-Film, Remus. Ich bin jetzt natürlich sehr gehypt und gerade auch mit dem Wissen, wer da als Serienschöpfer im Hintergrund mit dran geknüpft ist, nämlich Noah Hawley, der die wunderbare Serie Legion gemacht hat und Fargo hat er auch noch geschöpft.
So ein kleines Reboot, Fargo.
Und jetzt dann noch zusätzlich halt mit dem eher Alien-untypischen Setting der Erde, in dem Titel Alien Earth. Also erhoffe ich mir sehr viel von.
Habe ich aber ein bisschen Angst, was so wieder die Kontinuität angeht, weil es ist ja auch ein bisschen schwierig bei den Alien-Filmen.
Irgendwann kann man nicht mehr verbergen, wo die Aliens alle schon mal vorbeigeschaut haben.
Weil das spielt ja dann jetzt irgendwie so ganz knapp vor Prometheus.
Ja.
Und da hat man jetzt nicht gewusst, dass es schon einen Xenomorphen auf der Erde gab. Also diese Firma Weyland-Yutani muss extrem viel vertuscht haben,
ja,
damit wir geilen Scheiß sehen können
bald
auf der Erde.
Bald wird auch die Erinnerungslöschung eingeführt.
So, und dann haben wir noch eine, die, finde ich, klang auch sehr cool, Star City bei Apple TV Plus, und das ist die eine Vorgeschichte zu
For All Mankind.
For All Mankind, genau.
Ja, finde ich spannend.
Jetzt das Ganze nochmal aus der Sicht der
ja,
Russen.
Ja, ich hoffe nicht, dass sie es einfach umdrehen und sagen, wir machen es aus der Sicht der Russen, sondern eher was Eigenständiges machen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen The Americans Hoffnung vielleicht, so diese russischen Spione jetzt auf ihrer Weltraumforschungstrip. Ja, nee, doch, will ich sehen.
Ich fände ja, For All Mankind wird immer besser, je weiter es in die Zukunft springt. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass
so,
es wieder zurückgeht.
Ist schon bestätigt, dass es wirklich in der Vergangenheit spielt? Also
ich meine, das fängt dann auch, also geht auch wieder um die erste Mondlandung.
Okay, na gut, ja, dann ist es ja garantiert. Ja. Und das erste Episode ist ja Mondlandung der Russen in For All Mankind. Zur kurzen Einordnung für die, die es nicht kennen.
Die Vorgeschichte, wie kam es dazu?
Ja.
Ja, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel For All Mankind.
Ja, das auf jeden Fall auch.
Dann haben wir noch eine Amazon-Serie, die auch in gewissermaßen ein Prequel ist, und sie heißt Citadel, Honey Bunny.
Oh. Ich habe eine Folge von Citadel bei Amazon durchgehalten und gesagt, ich finde es jetzt schon langweilig, wie soll da jetzt ein ganzes Agentenserien-Universum drauf errichtet werden? Sie ziehen es offenbar durch. Mal gucken, wie lange noch. Wie viele Serien sind da inzwischen jetzt in dem Kosmos angekündigt? Weißt du das aus dem Kopf?
Also dieses Jahr kommen jetzt noch zwei. Eine, die in der Gegenwart spielt, und dann Honey Bunny, die in den 90ern spielt und so ein bisschen die Origins von Citadel in den Anfängen zeigt.
Wieder so dieses Organisations-Prequel, ne? So, was wir schon bei Continental hatten. Nee.
Ich sage Amazon, bitte, please stop trying to make a Citadel-Franchise happen. So, jetzt haben wir noch eins, das kommt auch zu Amazon, ein deutsches Prequel.
Okay.
Und es heißt Dinner for Five.
Nein.
Das ist die Vorgeschichte.
Bitte nicht.
Zu Dinner for One.
Oh nee. Ernsthaft? Ja. Als Serie?
Ja.
Jeder Sir Winterbottom und
die Colonel. Kommen alle vor. Wir werden endlich all ihre Vorgeschichten erfahren.
Ich stelle mir jetzt schon den vollen Tisch vor, wie die Leute da wirklich sitzen und es überhaupt nicht lustig ist. Oh nein, Max, was erzählst du mir hier?
Ja. Vielleicht dieses Jahr zu Silvester auf eurem Fernseher. Gut, und dann noch eine Amazon-Serie.
Bitte, gib mir noch was Besseres zum Abschluss.
Ich glaube, mit dem Titel allein wirst du nichts anfangen. Okay. Sie werden ihn bestimmt noch ändern. L?
Ist Stranger Things?
Nee. Es ist eine Prequel-Serie zu Natürlich Blond, Elle Woods.
Okay.
Wurde ja lange spekuliert, wann es denn endlich mal mit Natürlich Blond 3 weitergeht, Reese Witherspoon. Da hat Amazon jetzt gesagt, die wird langsam alt.
Jetzt machen wir ein Prequel mit ihrem Studium oder was ist das?
Nee,
dann?
Ihre Highschool-Jahre.
Okay.
Und das ist bestimmt genauso sinnfrei wie The Carrie Diaries damals, das Sex in the City Prequel.
Ja, kann ich leider auch nicht so viel Vorfreude jetzt aktuell durch diese Enthüllung in mir finden.
Ich liebe die Natürlich Blonden Filme, aber es macht überhaupt keinen Sinn, ihre Vorgeschichte zu erzählen, weil ihre Charakterentwicklung beginnt halt als ich nenne es jetzt mal, so wie der Film es dann auch nennt, Dummchen. Mhm. Und dann ihre Entwicklung beginnt da erst. Wieso will ich denn jetzt ihre Vorgeschichte erzählen, wo sie einfach nur
Highschool... Max, vielleicht fängt sie ja in der Serie als Goth-Chick an.
Und wird dann zum blonden Klischee.
Ja, ja.
Ja, bestimmt. Also mal gucken, wie die Serie noch umbenannt wird. Da fehlt die Franchise-Anbindung noch.
Okay.
Legally Blonde Story. Gut, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick.
Was alles kommt.
Ich möchte einfach nur, dass wir Esther dazu zwingen, Dinner for Five zu gucken und das live im Podcast begleiten.
Und ihr schreibt uns bitte, auf welche Prequel-Serie ihr euch am meisten freut von denen, die wir genannt haben und vielleicht auch welches eure liebste ist von denen, die schon in der Vergangenheit liegen. Das würde mich
unbedingt
freuen.
Wollen wir vielleicht zu einem kleinen Fazit kommen? Ist das Ganze jetzt ein schrecklicher Serientrend oder doch spannend für Serienfans? Also jetzt nach dieser Liste, die wir eben genannt haben, würde ich sagen, also es sind einige Prequel-Serien und Filme, Prequels zu Serien und Filmen dabei, die ich wirklich mag und auf die ich mich auch jetzt schon wirklich freue.
Ja. Aber Vorfreude und Realität sind natürlich auch immer unterschiedliche Sachen. Und genau wie die Vergangenheit natürlich auch bewiesen hat, gibt es Sachen, die es positiv hinkriegen und andere Serien, die dann eher daneben gehen. Und es ist auch nicht immer so, dass die Positiven noch lange weitergeführt werden, Dark Crystal, und diejenigen, die man vielleicht nicht so mag, dann auf einmal schon nach einer Folge, einer Serie abgesetzt werden. Aber ja, das...
Ich würde sagen, Prequel-Serien sind per se nicht schlecht. Ja. Dafür haben wir jetzt genug Gegenbeispiele auch heute gefunden. Aber in einigen Fällen ist es halt nicht der Prequel-Faktor unbedingt, der die Serien so gut macht. Oder im besten Sinne ist es eine eigenständige Serie, die für sich genommen alleinstehend überzeugt und nicht als Fanservice.
Ja.
Also das sind die besten Prequel-Serien, bei denen du sie gucken kannst, ohne sie als Prequel wahrzunehmen.
Genau, und sie trotzdem dir was zu der Welt, die du schon kennst, Neues erzählen und mitgeben, wo du dich drüber freust.
Genau, aber dass Streamer und Sender vermehrt den Fokus auf Franchises und bekannte Marken richten mit ihren Prequel-Serien, das ist tatsächlich dann doch eher was ich so ein bisschen bedenklich finde, weil dadurch weniger originäre Stoffe entwickelt werden und das Ganze zu franchisisiert werden könnte in der Zukunft.
Und dieser ganze Revival-Wahn von, was hatten wir hier, Akte X und Prison Break und so, hat man ja auch nur gesehen, dass es bedingt funktioniert hat, zu sagen, wir haben Sequels ausprobiert, wir haben Reboots oder nee, eigentlich auch noch Sequels nach mehreren Jahren ausprobiert. Jetzt springen wir mal auf die Prequels auf. Legacy-Sequels gibt's auch noch.
Da gibt's ja auch ein positives Beispiel mit Cobra Kai. Ja. Das ist ein sehr gutes Legacy-Sequel. Trotzdem, ich finde es für Serienfans eigentlich schade, dass so das ein bisschen homogener alles wird und so einförmiger. Es ist alles nur noch Blockbuster-Serien sind nur noch Marvel, DC oder halt große Blockbuster, die jetzt noch eine Serie bekommen.
Ja. Bitte traut uns mehr zu. Wir entdecken auch gerne neue Originalserien wie The Bear oder was kam zuletzt alles noch, Shogun, die uns aus dem Nichts begeistern können.
Bitte keine Prequel-Serie zu Shogun. Disney, lass es, bitte. ich würde sagen, damit sind wir fertig für heute mit den Prequel-Serien erstmal.
Fertig.
Esther, wo kann man dich denn noch lesen und im Internet finden?
Natürlich wie immer beim Moviepilot, auf meinem Blog mit viel Herr-der-Ringe-Content in nächster Zeit, den ich jetzt schon mal angehe.
Und schön den 29.8. im Kalender anstreichen.
Genau. Und ansonsten natürlich wie immer auf Instagram und Twitter ist straw_star. Und dich, Max?
Mich natürlich auch auf Moviepilot. Da schreibe ich auch viel zu Serien. Vielleicht bald über eine Serie, die Agatha All Along heißt, die ich vielleicht schon gesehen habe, vielleicht noch nicht. Und ihr könnt mir natürlich auch bei X und Instagram folgen. Da findet ihr mich unter Max Wieseler. Ganz einfach. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.